Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag. Heute Morgen mit dem Thema die Wunder im Leben des Propheten Elia. Das Skript kann man auf YouTube runterladen, unten in der Filmbeschreibung. Und so hat man bereits auch die Bibelstellen und die Struktur des Morgens klar vor Augen. Es geht also um das Leben von Elia, der gewirkt hat in der Zeit von Ahab. Nach der strengen biblischen Chronologie hat Ahab regiert 918 bis 897 vor Christus. Also Ende 10. Jahrhundert, Anfangs 9. Jahrhundert vor Christus. Und die Geschichte von Elia wird in der Bibel beschrieben in 1. Könige 17 und geht dann weiter bis 2. Könige 2. Die Zeit, in der Elia gewirkt hat, wird deutlich, wenn wir ein paar Verse vorher lesen in 1. Könige 16 ab Vers 29. Und Ahab, der Sohn Omris, wurde König über Israel im 38. Jahr Asas, des Königs von Juda. Und Ahab, der Sohn Omris, regierte über Israel in Samaria 22 Jahre. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn. Mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Und es geschah, war es zu wenig, dass er in den Sünden Jerobeams des Sohnes Nebats wandelte, dass er Isabel, die Tochter Etbaals, des Königs der Zidonier, zur Frau nahm. Und so ging er hin und diente dem Baal und beugte sich vor ihm nieder. Und er errichtete dem Baal einen Altar im Haus des Baal, das er in Samaria gebaut hatte. Auch machte Ahab die Aschera. Und Ahab tat mehr, um den Herrn, den Gott Israels, zu reizen, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Das war eine ganz besondere Zeit, die Zeit Ahabs. Israel, das heißt das Reich der 10 Stämme, das sich nach dem Tod von Salomo abgetrennt hatte von dem Königreich Juda im Süden. Und von Anfang an fiel das 10-Stämme-Reich in Götzendienst mit der Verehrung dieser 2 Kälber, die Jerobeam, wie wir gelesen haben, Jerobeam, der Sohn Nebats, stationiert hatte in Dan, ganz im Norden, und in Bethel, im Süden des 10-Stämme-Reiches. Aber mit Ahab fiel das Reich in den tiefsten Götzendienst hinein. Denn Ahab hat den Baalskult eingeführt, und zwar in einer rigorosen Weise. Und man kann sich das nicht genügend schlimm vorstellen. Der Baalskult war total pervers. Und da spielte zum Beispiel die Tempelprostitution eine riesige Rolle. Und das heißt, dass eigentlich damit ziemlich alle Ehen kaputt gegangen sind. Also das war eine, kann man sagen, eine sexuelle Revolution, dieser Baalskult. Und hat also Israel wie einen Strudel in den ärgsten Götzendienst hineingezogen. Und in dieser Zeit drehten die Propheten Elia und danach Elisa auf, um gegen diesen abscheulichen Baalskult der Kanaaniter zu kämpfen. Und so beginnt die Geschichte Elias dann in Kapitel 17 ab Vers 1. Da lesen wir jetzt ein paar Verse. Und Elia, der Tisbiter von den Beisassen Gileads, sprach zu Ahab: So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, Wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Und das Wort des Herrn erging an ihn, indem er sprach, gehe fort von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der östlich des Jordans ist. Und es soll geschehen, aus dem Bach wirst du trinken, und ich habe den Raben geboten, dich dort zu versorgen. Und er ging hin und tat nach dem Wort des Herrn. Er ging hin und blieb am Bach Krit, der östlich des Jordans ist. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend. Und er trank aus dem Bach. Zunächst mal bis hierhin. Es geht ja in diesem biblischen Tag heute nicht um das Leben Elias in allen seinen Details, sondern ganz speziell um die Wunder im Leben Elias. Auf dem ausgeteilten Skript sieht man im ersten Abschnitt die Auflistung von 8 Wundern, die Elia gewirkt hat. Das erste, davon haben wir gleich gelesen, in Vers 1, kein Regen. Der Regen wurde gestoppt. Und zwar, wie wir aus Jakobus 5, Vers 17 erfahren, während 3,5 Jahren. Wir können diese Stelle gerade mal aufschlagen. Jakobus 5, 17. Und Elia war ein Mensch von gleichen Empfindungen wie wir. Und er betete ernstlich, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Also hier wird betont, Elia war ein Mensch genauso wie wir, mit seelischen Tiefen und Höhen. Das ist natürlich eine direkte Anspielung auf 1. Könige 19. Wir kommen noch darauf. Isabel, nach dem gewaltigen Gottesbeweis auf dem Karmel, wo Elia wirklich auf der Höhe stand, da hat Isabel beschlossen, Elia muss sterben. Der Prophet flieht und ist dann ganz niedergeschlagen. Wirklich unten in seinem Gemüt, unter dem Ginsterstrauch in der Wüste. Und darauf spielt Jakobus an. Ein Mensch mit gleichen Empfindungen, der auch, es braucht gar nicht so sehr viel, plötzlich ist man ganz unten. Aber dieser selbe Mann hat eben am Anfang seiner Geschichte im Glauben ernsthaft gebetet, und das Gebet wurde erhört, 3,5 Jahre kein Regen mehr. Jetzt ist es so, wir lesen etwas von 3 Jahren in 1. Könige, aber nicht mit dieser Präzision 3 Jahre und 6 Monate. Das findet man nur hier. Aber in der jüdischen Tradition, in dem berühmten Buch Seder Olam, das ist ein Buch über Chronologie der Bibel, dort findet man diese Angabe von 3,5 Jahren. Und zwar nicht in allen Handschriften, aber in der Oxforder Handschrift von Seder Olam genau die gleiche Zahl wie hier. Also es macht klar, dass Jakobus das wusste aus der jüdischen Tradition. Und weil es richtig war, hat er inspiriert durch den Heiligen Geist diese Zahl auch erwähnt. Aber diese Zahl 3,5 Jahre ist natürlich hochinteressant im Zusammenhang mit der Prophetie, mit der Endzeitprophetie. Wenn wir kurz aufschlagen in Offenbarung 11, da sind wir also in der Zeit der Gerichte nach der Entrückung der Gemeinde. Und da lesen wir etwas über die 2 Zeugen, die dann auftreten werden. Offenbarung 11, Vers 3. Und ich werde meinen zwei Zeugen Kraft geben. Und sie werden 1260 Tage weissagen, mit Sacktuch bekleidet. Die sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und wenn jemand sie beschädigen will, so kommt Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand sie beschädigen will, muss er so getötet werden. Diese haben die Gewalt, den Himmel zu verschließen, damit während der Tage ihrer Weissagung kein Regen falle. Und sie haben Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie nur wollen. Also, hier wird gesprochen, dass zwei Zeugen auftreten werden. Und der weitere Zusammenhang macht klar, das wird in Israel stattfinden. Diese zwei Zeugen werden 1260 Tage weissagen, das sind exakt 3,5 Jahre. Die Monate zu 30 Tagen gerechnet. Und das entspricht also genau dieser Zahl von Elia. Und was weiter auffällt, sie haben die Kennzeichen von Elia und von Mose. Denn diese zwei Zeugen können den Himmel verschließen, dass während der Zeit ihrer Weissagung kein Regen fällt. Und ihre Zeit der Weissagung? 3,5 Jahre. Also genau wie Elia. Und wie Elia können sie den Himmel verschließen. Sie haben aber auch die Kennzeichen von Mose, denn sie können Wasser in Blut verwandeln, wie Mose. Jetzt hat es Leute gegeben, gibt sie immer noch, die sagen, diese zwei sind Mose und Elia, die in der Endzeit wieder neu auftreten werden. Aber es funktioniert überhaupt nicht, diese Auslegung. Denn bitte, wer ist Mose und wer Elia? Beide können den Himmel verschließen, wie Elia. Also sind beide Elia. Das geht gar nicht. Und beide können Wasser in Blut verwandeln. Also sind beide Mose. Nein, die Wahrheit ist die, das sind zwei gläubige Männer aus Israel, aus dem Überrest Israels, der sich bekehren wird nach der Entrückung der Gemeinde. Und sie werden die Kennzeichen haben von Mose und von Elia. Das Alte Testament wird ja immer wieder genannt, zusammenfassend, das Gesetz und die Propheten. Und Mose repräsentiert das Gesetz, Elia, der Prophet, repräsentiert die Propheten. Das heißt also, diese zwei Zeugen in Israel werden die Botschaft des Alten Testaments Israel gegenüber in voller Kraft, nämlich in der Kraft von Mose und von Elia, bezeugen. Und so sehen wir also, offensichtlich besteht zwischen der Geschichte Elias und der Endzeitprophetie eine enge Beziehung. Und darauf werden wir jetzt immer wieder zurückkommen. Und es ist also so, dass diese 3,5 Jahre ihrer Weissagung, das sind die ersten 3,5 Jahre von insgesamt 7 Jahren, die verlaufen werden vor der Wiederkunft des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Nicht wahr? Die 69 Jahrwochen von Daniel, die haben sich alle erfüllt bis zum ersten Kommen des Messias. Das hat sich wörtlich auf den Tag genau erfüllt. Aber die 70. Jahrwoche, die steht noch aus und die wird ablaufen vor dem zweiten Kommen des Messias in Macht und Herrlichkeit. Und diese 7 Jahre sind aufgeteilt in 3,5 und 3,5 Jahre. Und diese zwei Zeugen werden auftreten während den ersten 3,5 Jahren. Und jetzt gehen wir zurück zu 1. Könige 17. Wir sind also in der Zeit von Ahab, in einer Zeit, in der Israel den tiefsten Baalskult verfällt. Und da besteht nochmals eine Parallele. Ahab, dieser zutiefst gottlose König in Israel, von dem es ja heißt, wie wir gelesen haben, dass er schlimmer und böser war als alle, die vor ihm je Könige waren. Er ist ein Bild des Antichristen, der eben in dieser letzten Zeit, wo die zwei Zeugen auftreten werden, wird er König sein in Israel. Den Antichristen finden wir als König beschrieben, zum Beispiel in Daniel 11, 36 bis 39. Es ist so in Daniel, alle Verse von Vers 1 bis 35 sind schon längst erfüllt. Es geht ständig um den König des Nordens und den König des Südens, unter denen Israel schwer leiden sollte. Aber das hat sich alles erfüllt bis ins zweite Jahrhundert vor Christus, bis in die Zeit der Makkabäer. Ich habe mal ausgezählt, es sind über 150 Einzelprophezeiungen, die sich alle in der Geschichte nachweislich erfüllt haben. In meinem Buch Daniel, Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel, da behandle ich alle Prophezeiungen und gebe auch die Belege aus der Geschichtsliteratur an, wo man jede Prophezeiung belegen kann. Hat sich also alles erfüllt. Aber dann, in Vers 35 am Schluss, heißt es, damit sie geläutert und gereinigt und weiß gemacht werden, bis zur Zeit des Endes. Denn es verzögert sich noch bis zur bestimmten Zeit. Und jetzt wird hier quasi ein Sprung gemacht in die Endzeit. Das Wort bis zeigt den zeitlichen Verlauf an, bis in die Endzeit. Und die Endzeit ist immer die Zeit, in der das jüdische Volk aus der weltweiten Zerstreuung heimkehren wird ins Land Israel und den Staat wieder gründen wird. Das ist unsere Zeit. Und ab Vers 36 wird dann beschrieben der König, nämlich der Antichrist. Und von diesem Antichristen heißt es dann in Vers 40, und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Also jetzt wird klar, dieser König in Vers 36 bis 39 wird in der Endzeit leben. Denn der König des Südens wird in der Endzeit mit ihm zusammenstoßen. Also, ganz klar, von Vers 35 gibt es einen zeitlichen Sprung in die Endzeit und ab Vers 36 ist kein einziger Vers erfüllt. Also vorher, alle Verse, in jedem Detail, in der richtigen zeitlichen Reihenfolge, ab Vers 36 noch nicht. Das ist eben noch zukünftig, das beschreibt den Antichristen als König in Israel. Man könnte sagen, der zukünftige Ahab. Ich lese 11, Vers 36. Und der König wird nach seinem Gutdünken handeln. Und er wird sich erheben und sich groß machen über jeden Gott. Und gegen den Gott der Götter wird er Erstaunliches reden. Also gegen den wahren Gott. Und er wird gelingen haben, bis der Zorn vollendet ist. Denn fest Beschlossenes wird vollzogen. Und auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten. Gott, der Gott seiner Väter, so sollte man das hier übersetzen. Das ist der normale Ausdruck, der so oft in der Bibel vorkommt, um zu bezeichnen den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Daraus wird klar, der Antichrist wird ein Israelit sein. Aber er hört auf den Gott Israels nicht. Auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten und weder auf die Sehnsucht der Frauen noch auf irgendeinen Gott wird er achten. Die Sehnsucht der Frauen, das ist der Messias. Jede jüdische Frau hatte die Hoffnung in alten Zeiten, dass sie die Mutter des Messias werden könnte. Und so war der Messias die Sehnsucht der Frauen. Jede Frau hätte den Wunsch gehabt, sie dürfte die Auserwählte sein, die den Messias gebären darf. Und schließlich war das ein jüdisches Mädchen aus Nazareth. Also Mädchen. Eine junge Frau im heiratsfähigen Alter. Und das war eben Maria. Aber der Antichrist wird eben auf den Gott Israels nicht achten. Auch nicht auf den Messias. Und dann heißt es, noch auf irgendeinen Gott. Und damit ist klar, dass der Messias Gott sein muss. Die Sehnsucht der Frauen, noch auf irgendeinen Gott wird er achten. Sondern er wird sich über alles erheben und an dessen Statt wird er den Gott der Festungen ehren. Den Gott, den seine Väter nicht gekannt haben, wird er ehren mit Gold und mit Silber und mit Edelsteinen und mit Kleinodien. Also er achtet nichts, was von den Menschen göttlich geheißen wird. Er achtet nicht auf den wahren Gott. Er achtet nicht auf den Messias. Aber es gibt eine Ausnahme, der Gott der Festungen. Und dieser Ausdruck wird verständlich durch die Geschichte. Jupiter Capitolinus, der oberste Gott der Römer, wurde bezeichnet als der Gott der Festung des Kapitols in Rom. Und so ist das quasi der höchste Gott der Römer, Jupiter, der wiederum entspricht dem höchsten Gott bei den Kanaanitern. Das ist Baal. Und es ist so, in der Zukunft, wenn der Antichrist auftreten wird in Israel, wird ja ein Bund geschlossen werden vom wiedererstandenen Römischen Reich mit Israel für 7 Jahre. Daniel 9, 27. Das sind dann eben diese 7 letzten Jahre. Und der kommende Herrscher Europas, des wiedervereinigten Europas, wird sich selber verehren lassen als der oberste römische Gott. Und darum wird der Antichrist für ihn auch ein Götzenbild errichten, das man verehren muss. Aber dieses Götzenbild, das beschrieben wird in Offenbarung 13, 11 und folgende, der Antichrist, das Tier aus der Erde, das macht dieses Bild zur Ehre des Tieres aus dem Meer. Das ist der kommende Diktator des Römischen Reiches, des widerstandenen Römischen Reiches. Die werden zusammenarbeiten und darum steht hier, der König, also der Antichrist in Israel, wird nur den Gott der Festungen ehren. Und so wird dieser kommende Herrscher Europas wird sich identifizieren mit dem obersten heidnischen Gott, eben Jupiter bzw. Baal. Und dann heißt es weiter, den Gott, den seine Väter nicht gekannt haben, wird er ehren mit Gold und mit Silber. Also den Gott, den seine Väter Abraham, Isaac und Jakob nicht verehrt haben, den wird er verehren. Und mit Edelsteinen wird er ehren, mit Gold und mit Silber und mit Edelsteinen mit Kleinodien. Und er wird gegen die starken Festungen so verfahren mit dem fremden Gott. Wer ihm Anerkennung zollt, dem wird er viel Ehre erweisen. Und er wird ihm Herrschaft verleihen über die vielen und das Land austeilen zum Lohn. Und dann Vers 40. Und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. So ganz wörtlich übersetzt aus dem Hebräischen. Wer ist der König des Südens? Wir können das ganz genau sagen, weil in der erfüllten Prophetie, diese ca. 150 Prophezeiungen bis Vers 35, da wird ständig gesprochen über den König des Südens und das war in der Erfüllung Ägypten. Also Ägypten wird Israel und dem Antichristen angreifen. Und dann heißt es im nächsten Satzteil. Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern, mit vielen Schiffen. Und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Und er wird in das Land der Zerde, das Land Israel, eindringen. Und viele Länder werden zu Fall kommen. Und so weiter. Wir wissen auch ganz genau, wer der König des Nordens ist. In der erfüllten Prophetie kommt der König des Nordens dauernd vor, und das war Syrien. Und zwar Groß-Syrien. Das umfasste da in Daniel 11 in der erfüllten Prophetie das Gebiet von Syrien heute und Libanon über Gebiete der Türkei, Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan bis Afghanistan und Pakistan und Iran, Irak. Das war Großsyrien, der König des Nordens. Und das ist heute islamische Welt. Und wenn also der Antichrist abgelenkt werden wird durch diesen Angriff von Ägypten, wird das die Gelegenheit sein, für diese Koalition von Norden her Israel vollständig zu überrennen. Und das wird der Beginn sein der großen Drangsalzeit, die letzten 3,5 Jahre. Also so sehen wir in den großen Linien den Zusammenhang zwischen der Geschichte von Elia und der Endzeit. Kein Regen. Aber warum genau diese Strafe, kein Regen? Um das zu verstehen, müssen wir die kananitische Religion ein bisschen kennen. Und darum habe ich auf dem Skript in kleinerer Schrift einige Dinge zusammengefasst. Kleinere Schrift bedeutet, ist alles nicht so wichtig, ja, aber eben hilfreich, um das biblische Geschehen zu verstehen. Ich habe unter dem Titel zur Bedeutung von El, Baal und Asherah in der Religion der Kananiter. Die Kananiter hatten ganz viele Götter. Also in Ugarit, das ist eine Stadt in Nordsyrien, eine kananitische Stadt, da hat man vor Jahren Ausgrabungen gemacht und hat weit über 1000 Keilschrifttafeln entdeckt. Kanaanitische Keilschrifttafeln. In Ugaritisch geschrieben, das ist eine Sprache, die recht eng verwandt ist mit Hebräisch. Und da erfährt man eine Riesenmenge über die Religion der Kananiter und über ihre mythologischen Vorstellungen und so weiter. Ja, so hat das also dazu beigetragen, dass wir heute sehr detailliert Auskunft haben über die Religion der Kananiter, und da findet man etwa 500 Götter. Aber die wichtigsten waren El, Baal und Asherah. Jetzt erkläre ich. Der Hauptgott hieß El. Ich habe geschrieben im Text, El bedeutet wörtlich Gott im Sinn von der Starke. Das kommt von der Wurzel Ul, stark sein. Das ist ein allgemeines Wort für Gott auf Hebräisch. Aber es gibt dann auch noch das Wort Eloah, auch allgemein im Alten Testament für Gott, und davon die Mehrzahl Elohim. Ich habe hier noch eine ganze Reihe von Stellen hingeschrieben, wo man El findet als Bezeichnung für den Gott der Bibel. Und nun, bei den Kanitern hieß ihr höchster Gott auch El. Und sie lehrten, ihm untergeordnet ist die Götterversammlung. Das heißt also, El sei der höchste Gott und immer wieder versammeln sich die Götter bei ihm. Unter der Leitung von El. Und diese Versammlung wird genannt die Versammlung der Gottessöhne. Und nun ist interessant, in Psalm 29, 2, 89, 7 bis 8 werden die Engel bezeichnet als Söhne Els, also als Gottes Söhne. die sich, wir wissen, aus Hiob 1 bis 2, aus 1. Könige 22, 19 bis 23 und in der Parallelstelle 2. Chroniker 18, 18 bis 22, die versammeln sich immer wieder vor dem Thron Gottes im Himmel. Und da haben also die Kananiter ihren falschen, höchsten Gott beschrieben mit Dingen, die eigentlich richtig sind für den wahren Gott. Das ist einfach Imitation. Und dann ist eben weiter wichtig, dieser El wird bei den Kananitern eben verehrt als Vater der Göttersöhne, dann auch als Vater der Menschen, als Schöpfer und er wird als Stier bezeichnet. Und damit war das ein Symbol für Fruchtbarkeit und Stärke. Und man hat auch gesagt, er sei ein Segensspender für Nachkommen. Nun gehe ich gleich weiter und erkläre Baal. Baal wurde verehrt als Sohn von El, also als Sohn Gottes. Merkt man auch da wieder diese satanische Imitation. Und zwar wurde Baal verehrt als Blitz und Regen und Gewittergott. Er galt als Berggott und war somit verantwortlich für Regen und Fruchtbarkeit und auch für die Nahrung auf dem Feld, für die Tiere. Er war weiter zuständig für Wasser, das hängt zusammen mit dem Regen, Wasser, dann Brot, Öl, Wein, Gras und Kraut als Nahrung fürs Vieh. Er wurde verehrt als der Gott, der Dürrenperioden zum Ende bringt. Und er wurde dargestellt als Götzenbild, zum Beispiel als Mann mit einer Donnerkeule in der rechten Hand und mit einem Blitzspeer in der linken. Und er wurde auch immer wieder dargestellt, eben als Mann, so mit Donnerkeule und Blitzspeer, aber auch als Stier. Und das Wort Baal heißt auf Kananäisch und auf Hebräisch. Hebräisch ist ja ursprünglich ein kananäischer Dialekt, den Abraham übernommen hatte, als er ins Land Kanaan kam. Baal heißt Herr. Ja, heißt einfach Herr. Aber wenn in der Bibel gesprochen wird über Herr, von dem wahren Gott, dann wird nicht Baal verwendet, sondern Adonai. Also ein anderes Wort, das das Gleiche bedeutet. Aber Baal bedeutet weiter Besitzer und auch Ehemann. Und es gibt viele Ortschaften in der Bibel im Land Israel, früher Land Kanaan, wie zum Beispiel Baal Hazor, Baal Hermon, Baal Hamon. Das sind also verschiedene Orte, die ihren Namen bekommen haben von diesem Gott Baal. Und in der Elia-Geschichte, in 2. Könige 1, da wird Baal genannt Baal Zebub. Ja? Und das hat ergeben Baal-Beelzebul oder Beelzebub im Neuen Testament. In Matthäus 12, Vers 24, verwenden die Pharisäer diesen Ausdruck als Name für den Satan. Und jetzt ist klar, wer sich hinter Baal versteckt, das ist eine Maske, versteckt sich der Satan. Und wir lesen ja in 1. Korinther 10, Vers 20, dass überhaupt hinter den Göttern der Heiden sich Dämonen verehren lassen. Aber eben hinter den höchsten Göttern, da steckt der Satan selbst als der oberste der gefallenen Engel der Dämonen. Also so viel mal zu El und Baal. Und jetzt noch ganz kurz zu Aschera, weil die ja auch erwähnt wird, nicht wahr, in 1. Könige 16, Vers 33. Vers 32 heißt es, er errichtete dem Baal einen Altar im Haus des Baal. Und dann Vers 33, auch machte Ahab die Aschera. Also den Aschera-Kult hat er auch ganz besonders eingeführt. In Ugarit wird Aschera als die Ehefrau von El bezeichnet. Und sie wurde verehrt als Schöpferin, also El als Schöpfer, sie als Schöpferin, Gebärerin der Götter, aber auch als Götterhure. Und jetzt versteht man auch den Zusammenhang mit der ganzen Prostitution, Tempelprostitution im Zusammenhang mit dem Baal- und Aschera-Kult. Man hat gewöhnlich einen eingeschlagenen Pfahl neben den Altären von Baal verwendet als Symbol für Aschera. Also wenn in der Bibel die Rede ist, ich habe ja hier alle Stellen aufgeführt, wo Aschera vorkommt oder die Mehrzahl Ascherim oder Ascherot, das sind zwei verschiedene Mehrzahlformen, da findet man immer wieder Stellen, wie die Aschera umgehauen wird. Das ist einfach ein Pfahl, der eben gefällt wird. Ja, und diese drei Götter unter all den vielen Göttern der Kanaaniter spielen quasi eine Hauptrolle. Und merken wir, es ist eine Dreiergruppe. Und auch das ist eine satanische, lästerliche, könnt ihr sagen, Imitation, aber auch Verhöhnung der Dreieinheit Gottes. Und interessant ist ja, das hebräische Wort für Geist, Ruach, das ist grammatikalisch ein Femininum. Ja? Aber das ist nicht, das ist, dem sagt man Gender in der Grammatik. Zum Beispiel die Butter hat als Gender Femininum, ja? Die Schweizer sind überzeugt, dass man sagen muss, der Butter. Und da ist das Gender eben Maskulinum, männlich. Also, das sind einfach grammatikalische Kategorien, die haben mit dem biologischen Geschlecht nichts zu tun. Eben, die Butter ist nicht eine Frau. Aber das ist eben Gender, die Kategorie weiblich in der Grammatik. Und aber im Zusammenhang mit Wörtern, die wirklich weiblich sind, da hat dann eben das grammatikalische Geschlecht eben die Bedeutung von Geschlecht, Englisch Sex und nicht Gender. Ja? Also wenn man sagt, die Frau, ist das eben nicht nur eine grammatikalische Gender-Kategorie, sondern das meint dann das biologische Geschlecht. Die Frau ist eine Frau, auch biologisch. Und der Mann, das ist nicht einfach eine Kategorie Maskulinum in der Grammatik, sondern da ist es auch biologisch. Aber eben Ruach heißt Wind, Hauch und auch Geist. Und das ist Femininum. Aber das heißt nicht, dass der Heilige Geist etwas Weibliches an sich hätte. Denn der Herr Jesus spricht ja über ihn, über den Sachwalter, den er senden wird, Maskulinum. Und er spricht, jener wird euch in alle Wahrheit führen. Er sagt nicht jene. Jener. Aber eben, Ruach ist Maskulinum, Femininum im Hebräischen. Und der Satan verspottet das eigentlich dadurch, indem er in den imitierten Religionen eben daraus eine Frau macht. Aschera. Also, eine ganz schreckliche Zeit. Und wer steht da auf als Säule gegen diesen Massenabfall? Das ist Elia, der Tisbiter. Und wir lesen von ihm in Kapitel 17, Vers 1. Im ersten Vers, wo er beschrieben wird, dass er spricht, so wahr der Herr lebt. Und hier, Herr mit Großbuchstaben, bedeutet Jahwe, der Ewigseinende, der Unwandelbare. Und ganz wichtig, Die Kanaaniter haben zwar El verwendet, eine Bezeichnung, die auch für den wahren Gott gebraucht wird. Aber Jahwe, das haben sie nie verwendet. Das ist in der Bibel wirklich der Eigenname des wahren Gottes. Und dieser Name macht gerade klar, worum es geht. Eben nicht Baal, sondern Jahwe. Und darum sagt er, so wahr Jahwe lebt. Das heißt, der lebendige Gott, nicht die toten Götzenbilder der Kanaaniter. So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, nicht der Gott der Kanaaniter, der Gott Israels. Und das meint eben der Gott der Väter, Abraham, Isaak, Jakob, Israel. Also der Gott Israels. Und dann sagt er weiter, vor dessen Angesicht ich stehe. Und diesen Ausdruck finden wir noch weiter für Elia. Er steht vor Gottes Angesicht. Das heißt, er war ein Mann, der sich auch im Alltag, in allem, was er tat, bewusst war, ich stehe vor Gottes Thron im Himmel. Ich bin zwar auf Erden, aber ich stehe vor Gottes Thron. Und er lebte im Bewusstsein der Gegenwart Gottes. Dass Gott alles sieht, alles mitverfolgt, was er tut. Und das ist letztlich das Geheimnis seiner Kraft als Diener Gottes. Er betet, wie wir gesehen haben, ernsthaft, dass es in diesen Jahren kein Tau und kein Regen mehr gibt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann wieder sagen wird, dass es kommen soll. Und warum ist das erste Wunder im Leben des Propheten Elia? Es ging darum zu zeigen, gegenüber den abgefallenen 10 Stämmen, wer ist der wahre Gott? Wer kann Regen spenden? Der Herr, Jahwe, oder Baal? Und gerade in der Zeit, wo man den Baal so massiv verehrt hatte unter Ahab, kann Elia, der steht für den Gott der Bibel, sagen, jetzt gibt es keinen Regen mehr. Und die konnten zu Baal schreien, wie sie wollten. Es kam kein Regen mehr. Also, man sieht hier, diese Wunder sind nicht einfach geschehen, damit irgendwelche Wunder geschehen, damit man etwas Übernatürliches erlebt, sondern diese Wunder haben eine ganz bestimmte Bedeutung. Das sollte zeigen, Baal ist ein Nichts. Er kann gar nicht diese Fruchtbarkeit bringen. Die Kanaaniter haben gelehrt, wenn man eben Prostitution begeht, bei den Baals Verehrungsorten, auf allen möglichen Hügeln, er war ja ein Berggott, bei den Altären, dann würde das Baal anregen, die Regenzeit, die in Israel beginnt im Herbst, so gewöhnlicherweise Ende September, Ende Oktober, sage ich, und geht dann bis zum Frühjahr. Das ist das Winterhalbjahr, das ist die Regenzeit. Und die Kanaaniter lehrten, Baal bewirkt diese Regenzeit. Und ohne diese Regenzeit gibt es im nächsten Frühjahr eine Hungersnot. Und eben, sie glaubten, durch Prostitution würde Baal angeregt werden, diese Regenzeit zu bewirken. Und jetzt wird klar gemacht, nein, 3,5 Jahre gibt es gar nichts mehr. Und dann haben wir gesehen, Gott gibt Elia den Befehl, er soll weggehen. Vers 3. Geh fort von hier nach Osten. Das heißt, er musste über den Jordan, ins heutige Jordanien gehen, zum Bach Krit. Und dort würde nicht Baal, sondern der Herr ihn versorgen mit Wasser, Brot und Fleisch. Also das, wozu Baal zuständig wäre, das gibt der Herr dem Elia. Aber die anderen, die Baals Diener, die erleben eine schreckliche Hungersnot. Und nun, Elia stellt also dar, prophetisch, den gläubigen Überrest aus Israel. Und in Matthäus 24, Vers 15, sagt der Herr Jesus im Blick auf die Zeit der Gerichte, Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht, an heiligem Ort, wer es liest, beachte es. Der Gräuel der Verwüstung ist ein Ausdruck für ein Götzenbild in der Bibel. Und der Antichrist wird eben auf dem Tempelplatz in Jerusalem ein Götzenbild, das den Gott der Festungen darstellt, seinen Freund in Europa, wird er dort aufstellen. Und das wird das Zeichen sein für die Flucht des Überrestes. Vers 16. Dann sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, steige nicht hinab, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, kehre nicht zurück, um sein Oberkleid zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter stattfinde, noch am Sabbat. Denn dann wird große Drangsal sein, wie sie seit Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nicht wieder sein wird. Also der Überrest muss auf die Berge fliehen, aber in Jesaja sehen wir, dass er dann nach Jordanien fliehen wird. Und zwar auf die Berge dort. In Jesaja 16 spricht Gott zu Moab. Das ist die biblische Bezeichnung für Mitteljordanien. Da sagt er in Jesaja 16, Vers 3, schaffe Rat, triff eine Entscheidung. Er spricht hier zu Moab. Mache deinen Schatten der Nacht gleich, am hellen Mittag. Verbirg die Vertriebenen. Den Flüchtling offenbare nicht. Lass meine Vertriebenen bei dir weilen, o Moab. Sei ein Schutz vor dem Verwüster. Also sie werden fliehen nach Jordanien und dort werden sie versorgt werden. Und Moab wird aufgerufen, sie dort zu verbergen und auch zu versorgen. Und damit sollen sie ein Schutz sein für den Verwüster. Und ganz interessant ist, dass in Daniel dieser König des Nordens, der Israel dann angreifen wird und das ganze Land überrennen wird, der wird wiederholt bezeichnet als der Verwüster. Sei ein Schutz vor dem Verwüster. Und so werden die also über den Jordan gehen, um dort versorgt zu werden, genauso wie Elia über den Jordan gehen musste, um dort am Bach Krit versorgt zu werden, und zwar von Raben. Das sind nicht koschere Vögel, nach 3. Mose 11. Gott hat Israel die Anweisung gegeben, welche Tiere für Israeliten koscher sind und welche nicht koscher sind. Und dazu gehören eben zu den Nicht-Koscheren die Raben, unreine Vögel. Und von ihrem Charakter her sind Raben nicht die Vögel, die gerne teilen. Ja? Also wenn man an La Fontaine denkt, ja, der Rabe und der Fuchs, ja, der Rabe oben auf dem Baum und er hat einen Käse, ja, aber den will er nicht teilen mit dem Fuchs. Und der Fuchs ist dann schlau und weiß, wie er an den Käse rankommt. Er sagt, du kannst so wunderbar singen. Könntest du nicht ein wunderbares Lied singen? Und er mit dem Käse im Schnabel fühlt sich geschmeichelt, beginnt zu singen und dann geht der Käse runter. Aber eben, damit wollte La Fontaine meinen, dieser geizige Vogel, der sich aber gerne schmeicheln lässt, ja, also, Raben sind Vögel, die nicht gerne teilen. Und diese Raben, entgegen ihrer Natur, bringen Elia jeden Tag Brot und Fleisch. Unglaublich. Und das ist ein Bild, was eben die Umkehr in Menschen bewirken kann. Der Herr Jesus wird ja, wenn er dann wiederkommt, nach der großen Drangsal in Macht und Herrlichkeit, Matthäus 25, Vers 31, seinen Thron der Herrlichkeit aufstellen, im Tal Kidron, im Tal Josaphat, nach Joel 3, Vers 1 und folgende. Und dann werden alle Nationen versammelt werden. Und dann wird er zu denen zu Rechten sagen, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Und ich sage, wann haben wir dich hungrig gesehen? Was irgend ihr, einer meiner geringsten Brüder, getan habt, das habt ihr mir getan. Das werden also Araber zum Glauben kommen und ihr Glaube wird gute Werke hervorbringen, sodass sie den Überrest Israels von ihrem Hintergrund her, Todfeinde, werden sie ernähren. Also das ist das Wunder der Raben. Und so kann Gott eben auch, wenn wir das auf uns anwenden, aus jedem Egoisten einen machen, der plötzlich teilen kann. Was von seiner Natur her überhaupt nicht passen würde. Und so sehen wir hier ein zweites Wunder. Aber wenn man auf dem Blatt schaut, habe ich das nicht unter die 8 Wunder von Elia gesetzt, sondern eine neue Kategorie, Wunder Gottes an Elia, Ernährung durch Raben. Nicht er hat das Wunder gemacht. Beim Regen hat er gebetet und Gott hat geantwortet. Aber hier hat Gott einfach das Wunder an ihm getan. Und darum zähle ich das nicht zu den von Elia gewirkten Wunder, sondern von den Wundern Gottes an Elia. Und davon gibt es noch weitere. Aber insgesamt gibt es 8 Wunder, die Elia selber gewirkt hat. Und das Erstaunliche ist, sein Nachfolger Elisa hat eine eigenartige Bitte in 2. Könige 2, Vers 9. Es möge mir doch das doppelte Maß an dem Heiligen Geist gegeben werden. Und es wird ihm gewährt. Und wenn man dann die Geschichte von Elisa, die eine Fortsetzung ist von Elia, denn er ist immer noch in der Zeit eben dieses massiven Baalskultes, begonnen bei Ahab und dann bei seinen Nachkommen. In der Dynastie von Ahab ging das weiter. Und dieser Elisa wirkt in dieser Zeit und er vollbringt, ich komme auf 16 Wunder. 2 × 8. Das ist interessant. Ja, aber jetzt wollen wir unsere wohlverdiente Pause machen. Wir fahren weiter mit dem nächsten Wunder im Leben von Elia. 1. Könige 17, Abvers 7. Und es geschah, nach Verlauf einer Zeit, da vertrocknete der Bach, denn es war kein Regen im Land. Da ging das Wort des Herrn an ihn, indem er sprach, mach dich auf, geh nach Zarpat, das zu Zidon gehört, und bleib dort. Sieh, ich habe dort einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Und er machte sich auf und ging nach Zarpat. Und als er an den Eingang der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe dort, die Holz auflas. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging, um es zu holen, rief er ihr zu und sprach, hole mir doch einen Bissen Brot in deiner Hand. Und sie sprach, so wahr der Herr, also im Hebräischen Jahwe, dein Gott lebt. Wenn ich etwas Gebackenes habe, außer einer Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich lese ein paar Holzstücke auf und will hingehen und es mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir es essen und dann sterben. Und Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, geh hinein, tu nach deinem Wort, doch bereite mir zuerst einen kleinen Kuchen davon und bring ihn mir heraus. Und dir und deinem Sohn bereite danach zu. Denn so spricht der Herr, wieder Jahwe, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen, bis auf den Tag, da der Herr Regen geben wird auf den Erdboden. Und sie ging hin und tat nach dem Wort Elias, und sie aß, er und sie und ihr Haus, viele Tage. Das Mehl im Topf ging nicht aus, und das Öl im Krug nahm nicht ab, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Die Zeit am Bach Krit war zeitlich beschränkt, und jetzt wird Elia weiter durch den Herrn versorgt in der Hungersnot, und zwar im heutigen Libanon, in Zarpat. Und es wird gesagt in Vers 9, Zarpat gehört zur Region Zidon. Zidon war eine kananitische Königsstadt. Man muss sich das so vorstellen, die Kananiter haben sich so organisiert, es gab immer Königsstädte und die waren dann umgeben von Tochterstädten. Das war ein Königreich. So versteht man auch, warum es heißt im Buch Josua, dass Josua über 30 Königreiche erobert hatte. Das waren eben begrenzte Königreiche, eine Stadt und die Tochterstädte und so weiter. Und hier also, Zarpat gehört zur Königsstadt Zidon. Und wer herrschte in Zidon damals? Etbaal. Nicht wahr? Wir haben ja in 1. Könige 16, Vers 31 gelesen, und es geschah, war es zu wenig, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, wandelte, dass er Isebel, die Tochter Etbaals, des Königs der Zidonier, zur Frau nahm. Und so ging er hin und diente dem Baal. Also von Zidon her kam ja die ganze Verführung in den Baalskult in Israel. Und ausgerechnet dorthin muss jetzt Elia gehen. Und was trifft er dort? Eine gottesfürchtige Kananiterin. Und sie schwört bei dem Gott Israels. Sie sagt in Vers 12, und sie sprach, so wahr der Herr, dein Gott, lebt. Das ist eine Schwurformel im Alten Testament. Und sie erwähnt nicht Baal, sondern Yahweh. Und sagt, so wahr Yahweh lebt. Also, sie anerkennt ihn als lebendigen Gott. Und ausgerechnet zu ihr wird Elia geschickt. Und diese Nicht-Israelitin, die unterstützt dann im Weiteren, kann man sagen, den Überrest Israels. Denn Elia gehörte zu dem damaligen Überrest Israels, von denen es insgesamt 7000 gab, wie wir noch sehen werden, die dem Baal ihr Knie nicht gebeugt haben. Und so haben wir also wieder diesen Gedanken wie die Raben, die Elia versorgt haben, und jetzt eine arme Witwe. Und es geht wieder um Brot und Wasser. Er sagt ja in Vers 10 am Schluss, hole mir doch ein wenig Wasser in Gefäß, dass ich trinke. Und dann Vers 11 am Schluss, hole mir doch einen Bissen Brot. Aber wir haben gesehen, bei der Übersicht über die kananitische Religion, Baal ist zuständig für Wasser und Brot. Aber diese Frau ist ja am Ende. Denn auch die Hungersnot war auch in Zidon, da wo der Vater von Isebel herrschte. Aber der Herr macht es möglich, dass diese heidnische Frau mit Wasser, mit Öl und Mehl versorgt wird für die weitere Zeit. Also grandios. Wir haben gesehen, Baal wäre auch zuständig für Öl, ja, und Brot, das wissen wir. Aber er kann das nicht, aber der Gott Israels kann es. Und so ist das wieder auch ein Hinweis, dass es in der Zukunft, nebst dem Überrest Israels, dargestellt durch Elia, auch einen Überrest geben wird aus den Heiden. Und das ist diese unzählbare Schar in Offenbarung 7, ab Vers 9, aus allen Völkern, die durch die große Drangsal hindurchgehen wird und von Gott bewahrt wird. Also die wird dargestellt in dieser Witwe, die auch wieder eben Israel dient, so wie dann der Herr sagt in Matthäus 25, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Nicht wahr? Auf den Blättern, im letzten Abschnitt habe ich einfach zusammengefasst, prophetische Parallelen in der Endzeit. Und da weise ich hin auf all diese einzelnen Punkte, die eine Parallele aufweisen mit der Geschichte von Elia, verglichen mit der Endzeit. Und da findet man all diese Punkte, auch eben der Überrest aus den heidnischen Völkern, der den Überrest Israels versorgt. Und das Wunderschöne ist, der Herr Jesus nimmt ja diese Geschichte auf in Lukas 4, als er auf Besuch war in Nazareth und dort die Predigt übernimmt. In Lukas 4 predigt der Herr Jesus über Jesaja 61 und sagt, dieses Wort, das auf den Messias hinweist und auf seinen Dienst, sei heute vor ihren Ohren erfüllt. Und dann sagt er in dieser Predigt, Kapitel 4, Vers 25, oder Vers 24 schon, er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt vollkommen ist oder verherrlicht wird. Das hat Elia in seinem eigenen Land erlebt. Er stand für die Wahrheit hin, aber wo war der Dank Israels? Aber im Ausland, da gibt es schon Leute, wie diese Witwe. Und jetzt sagt der Herr Jesus, in Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate. Kam jetzt nochmals. Also auch der Herr Jesus erwähnt diese jüdische Tradition, 3 Jahre und 6 Monate, verschlossen war, so dass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als nur nach Sarepta, im Gebiet von Sidon, zu einer Frau, einer Witwe. Und dann fügt er hinzu, und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel. Und keiner von ihnen wurde gereinigt, als nur Naaman der Syrer. Und alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt, als sie dies hörten. Und dann versuchen sie, ihn zu töten. Warum diese Beispiele? Der Herr Jesus wollte zeigen, seht ihr, damals war es so, Israel hat, die Masse von Israel hat die Wahrheit abgelehnt. Aber eine Witwe aus dem Libanon, die hat geglaubt. Und bei Elisa war es so, es gab viele Aussätzige in Israel, aber ein Syrer, der kam in dieser Zeit zum Glauben und wurde geheilt, dieser Naaman. Und damit wollte Herr Jesus andeuten, dass die Gnade Gottes die Grenzen Israels sprengt und zu den Heidenvölkern geht. Darum das Beispiel mit einer Libanesin und einem Syrer. Also sehr ermutigend für Libanesen und Syrer-Mission auch heute. Dort gibt es Leute, die sind offen, während bei uns große Massen ablehnend sind gegenüber dem Evangelium. Aber eben der Herr Jesus nimmt also gerade Bezug auf diese Elia und dann auch Elisa-Geschichte, um zu zeigen, wie die Gnade zu den Heidenvölkern geht und wie das bereits alttestamentlich verankert ist. Also der Gedanke der Heidenmission ist nicht einfach erst ein Gedanke im Neuen Testament, sondern es ist tief verwurzelt im Alten Testament hier und an vielen anderen Stellen. Und was ich noch nicht erwähnt habe, der Name Elia ist auch nicht von ungefähr. Ich habe das hier erläutert unter der Hauptgott El. Da habe ich als erster Unterpunkt dann gezeigt, Elia. Dieser Name bedeutet, mein El ist Yahweh. Elia ist also zusammengesetzt als El, das ist eben Gott. Aber das ist der gleiche Name, der eben verwendet wird für den falschen obersten Gott der Kananiter und auch für den wahren Gott der Bibel. Er wird El. Zum Beispiel in 1. Mose 14 wird er genannt El Elyon, Gott der Höchste. El, Gott, dann I heißt mein. Also Eli heißt mein El, mein Gott. Und Ja, das ist die Kurzform von Yahweh. Also, mein El ist Yahweh. Das heißt, mein El ist nicht der Vater von Baal, sondern ist der Gott der Bibel, der Gott der Väter, Abraham, Isaak und Jakob. Und darum ist also auch dieser Name Elia in der ganzen Geschichte, wo er vorkommt, eben von großer Bedeutung. Wir gehen weiter. 1. Könige 17, 17. Und es geschah nach diesen Dingen, da wurde der Sohn der Frau, der Hauswirtin, krank und seine Krankheit wurde sehr schwer, sodass kein Odem mehr in ihm blieb. Da sprach sie zu Elia, was habe ich mit dir zu schaffen, Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, um meine Ungerechtigkeit ins Gedächtnis zu bringen und meinen Sohn zu töten. Und er sprach zu ihr, gib mir deinen Sohn her. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und brachte ihn hinauf in das Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Und er rief zu dem Herrn und sprach, Herr, mein Gott. Man brachte ihm Herr mit Großbuchstaben, also Yahweh. Herr, mein Gott, hast du gar an der Witwe, bei der ich mich aufhalte, übel getan, ihren Sohn zu töten? Und er streckte sich dreimal über das Kind und rief zu dem Herrn und sprach, Herr, mein Gott, lass doch die Seele dieses Kindes wieder in sein Inneres zurückkehren. Und der Herr hörte auf die Stimme Elias und die Seele des Kindes kehrte wieder in sein Inneres zurück. Und es wurde lebendig. Der Name Elia, das Kind, und brachte es vom Obergemach in das Haus hinab und gab es seiner Mutter. Und Elia sprach, siehe, dein Sohn lebt. Und die Frau sprach zu Elia, jetzt erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn, also das Wort Yahwehs, in deinem Mund Wahrheit ist. Nach dieser glücklichen Geschichte für diese Witwe, die ihren Glauben an den wahren Gott Israels gestärkt hatte, kommt diese Krise, Glaubenskrise. Der Sohn stirbt. Obwohl sie ja genügend Nahrung hatten, stirbt er trotzdem. Und interessant ist, sie sagt ihm, du bist zu mir gekommen, um meine Ungerechtigkeit ins Gedächtnis zu bringen und meinen Sohn zu töten. Also sie hat den Eindruck, dass dieser Verlust des Kindes bedeutet, dass Gott sie straft für frühere Sünden. Aber es macht übrigens klar, dass diese Frau ein ganz klares Sündenbewusstsein hatte. Und jetzt ist quasi plötzlich für sie die Frage, ja, ist diese Sünde doch nicht vergeben? Und jetzt mit diesem Schlag wird mir das Problem meiner Schuld wieder neu bewusst. Aber eben, diese Krankheit war nicht eine Strafe für die Witwe, sondern sie war zur Verherrlichung Gottes. Leiden kann in gewissen Fällen eine Strafe sein. In 1. Korinther 11 liest man von Korinthern, die das Abendmahl unwürdig genommen hatten und die entschlafen sind deswegen. Das war die stärkste Zucht, die es für Kinder Gottes geben kann. Vorzeitiger Heimgang. Also wird ganz klar gesagt, sie sind nicht verloren gegangen. Sie werden gezüchtigt, sagt Paulus, damit sie nicht einmal mit der Welt, das heißt vor dem großen weißen Thron, Offenbarung 20, verurteilt werden. Aber Krankheit kann auch sein zur Prävention. Paulus hatte ein Leiden in 2. Korinther 12, das war gerade, damit er sich nicht überhebt, damit er nicht sündigt. Und der Jesus sagt in Johannes 9 von den Blindgeborenen, nein, er hat nicht gesündigt und seine Eltern, dass er blind geboren wurde. Sondern das ist, damit die Herrlichkeit Gottes sichtbar werde. Und hier genauso. Und das hat nun wieder eine ganz besondere Bewandtnis. Die Kanaaniter hatten nämlich eine Mythologie im Zusammenhang mit Baal. Sie sagen, Baal ist der Gott, der die Fruchtbarkeit bewirkt im Land. Sodass also ab dem Frühjahr, nach der Regenzeit, alles aufblüht und das Korn kommt, zuerst die Gerste im April und dann der Weizen im Juni und so weiter. Und sie lehrten, es gibt quasi einen Zyklus, Baal steht auf aus den Toten im Frühjahr. Und dann kommt ja im Juli, August die Sommerhitze, alles, was früher in Israel grün war, verdorrt. Und da haben sie gelehrt, dass eben ein anderer Gott ihn tötet. Und da geht Baal ins Totenreich, also er stirbt, geht ins Totenreich, um dann eben im Frühjahr wieder aufzustehen. Und so war quasi der Jahreszyklus, Tod und Auferstehung in der Natur, war quasi Ausdruck davon, dass Baal, der Sohn Gottes, stirbt und wieder aufersteht. Merkt man, das ist alles eine satanische Imitation und Vorwegnahme des Evangeliums. Und jetzt in dieser Geschichte wird klar, dieser Gott, der stirbt und aufersteht, der kann gar nichts. Wenn jemand von den Toten auferwecken kann, dann ist es der Gott Israels. Also darum ist diese Geschichte nicht von ungefähr, dass die da ist. Wo haben wir im Alten Testament Totenauferstehungen? Hier? Und bei Elisa? 2. Auch er auferweckt ein Kind und gibt es der Mutter zurück, wie Elia. Aber weil er ja das doppelte Maß bekommen hatte, als er in 2. Könige 13, was sage ich, 2. Könige, ich gebe die Stelle genau an, ja, 13, Vers 21, ins Grab geworfen wurde, berührt sein Leichnam die Gebeine eines bereits Begrabenen und der wird lebendig und steht auf aus den Toten. Also 3 Totenauferstehungen im Alten Testament. Mehr gibt es nicht. Aber nur gerade in der Zeit, wo das Baal-Problem so riesig war in Israel, da wird gezeigt, nein, der Gott, der über Leben und Tod verfügt, der aus den Toten auferwecken kann, das ist der Gott Israels und nicht Baal. Und so hat das also eine ganz besondere Bedeutung. Aber wenn wir jetzt auch wieder die Parallele machen zur Prophetie, wir haben gesehen, es gibt einen Überrest aus Israel und aus den Heidenvölkern, der von Gott durch die Gerichte in der Zukunft hindurchgeführt werden wird. Aber schlagen wir auf, Offenbarung 20. Es gibt auch solche, die werden den Märtyrertod erleiden. Die werden in dieser Zeit als Gläubige in den Tod gehen, sterben. Aber in Offenbarung 19, Vers 11, wird die Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit aus dem Himmel beschrieben. Und dann in Kapitel 20 wird gesagt, dass er dann das tausendjährige Friedensreich aufrichten wird. Und in Offenbarung 20, 4 heißt es, in dem Zusammenhang, und ich sah Throne, und sie saßen darauf. Und es wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren. Und die, die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen nicht angenommen hatten an ihrer Stirn und an ihre Hand. Und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Gewalt. Sehen wir also? In dieser Zeit der Gerichte, wo der Himmel verschlossen wird, ja, so wie damals bei Elia, in der Zukunft auch, da wird es eben zum Tod kommen, nicht aus Schuld, sondern die werden ja als Märtyrer sterben. Und dieser Junge starb nicht eben als Strafe über eine Schuld, aber um zu zeigen, dass Gott mächtig ist, dass die, die durch den Tod gehen müssen, die werden aus dem Tod auferweckt. Also darum besteht auch hier wieder eine ganz besondere Parallele. Und dieses Ereignis hat nochmals dieser Frau klargemacht, wer der wahre Gott ist. Vers 24, und die Frau sprach zu Elia, jetzt erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn Jahwehs in deinem Mund Wahrheit ist. Sie hat sich also offensichtlich völlig von diesem Baalskult abgewendet und den wahren Gott erkannt, trotz ihres kananitischen Hintergrundes. Also, das wäre das dritte Wunder von Elia. Kein Regen, Vermehrung von Mehl und Öl und jetzt Auferweckung des Sohnes der Witwe. Und wir kommen jetzt zum vierten Wunder, Feuer vom Himmel, Kapitel 18. Und es vergingen viele Tage, da ging das Wort des Herrn an Elia im dritten Jahr, indem er sprach, gehe hin, zeige dich Ahab, und ich will Regen geben auf den Erdboden. Und Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen. Die Hungersnot aber war stark in Samaria. Und Ahab rief Obadja, der über das Haus war. Obadja aber fürchtete den Herrn sehr. Und es geschah, als Isabel die Propheten des Herrn ausrottete, da nahm Obadja 100 Propheten und versteckte sie, je 50 Mann in einer Höhle, und versorgte sie mit Brot und Wasser. Und Ahab sprach zu Obadja, geh durch das ganze Land zu allen Wasserquellen und zu allen Bächen, vielleicht finden wir Gras, dass wir Pferde und Maultiere am Leben erhalten und nichts vom Vieh ausrotten müssen. Und sie teilten das Land unter sich auf, um es zu durchziehen. Ahab ging auf einem Weg allein und Obadja ging auf einem Weg allein. Also ganz interessant, dieser Obadja war ein hoher Minister bei König Ahab, aber gottesfürchtig. Und er hat 100 Propheten in dieser schwierigen Zeit mit Wasser und Brot durchgebracht. Also ein treuer Mann des Herrn, der den Herrn Jahwe fürchtete, wird von dem Herrn gebraucht, damit treue Israeliten mit Brot und Wasser nicht von Baal, sondern von dem Herrn versorgt werden. Und dann sehen wir, es wird so dramatisch, dass Ahab persönlich das Land Israel absucht nach Wasser. Und der Minister bekommt einen anderen Anteil und beide suchen das Land Israel ab. Aber hätte man sagen können damals, Ahab, Baal ist doch der Dürren beendet. Er ist doch der Wasser vom Himmel geben kann. Und du bist jetzt so sein treuer Verehrer. Das dürfte doch nicht sein. Und er persönlich muss im ganzen Land herumgehen. Was bringt dieser Baal? Gar nichts. Noch kleinen Resten. Und er sagt, vielleicht finden wir Gras, dass wir Pferde, Maultiere am Leben erhalten. Ja, aber Baal ist ja gerade, haben wir gesehen, zuständig für Gras und Kraut, für die Tiere. Also sehen wir, all diese Details sind nicht einfach irgendwelche Details, sondern die haben alle eine ganz bestimmte Bedeutung als Botschaft an Israel, um sie zurückzubringen. Ich lese weiter, Vers 7. Und als Obadja auf dem Weg war, siehe, da kam Elia ihm entgegen. Und er erkannte ihn und fiel auf sein Angesicht und sprach, bist du es, mein Herr Elia? Und er sprach zu ihm, ich bin es. Geh hin, sage deinem Herrn, siehe, Elia ist da. Und er sprach, was habe ich gesündigt, dass du deinen Knecht in die Hand Ahabs geben willst, dass er mich töte? So wahr der Herr, dein Gott, lebt, wenn es eine Nation oder ein Königreich gibt, wohin mein Herr nicht gesandt hat, um dich zu suchen. Also er hat einen solchen Hass gehabt auf diesen Gegenpol, Elia, dass er ihn sogar im Ausland hat suchen lassen, verfolgt hatte. Und sprachen sie, er ist nicht da. So ließ er das Königreich und die Nation schwören, dass man dich nicht gefunden hatte. Und nun sprichst du, geh hin, sage deinem Herrn, siehe, Elia ist da. Und es wird geschehen, wenn ich von dir weggehe, so wird der Geist des Herrn dich tragen, das heißt entrücken. Ich weiß nicht, wohin. Und komme ich, es Ahab zu berichten, und er findet dich nicht, so wird er mich töten. Und dein Knecht fürchtet doch den Herrn von meiner Jugend an. Also er hatte Angst, wenn er dem König sagen muss, Elia ist da, und man findet den Elia nicht, weil er entrückt worden ist, dann geht es ihm an den Kragen. Aber Elia kann ihn beruhigen. Er sagt weiter, ist meinem Herrn nicht berichtet worden, was ich getan habe, als Isabel die Propheten des Herrn tötete, dass ich von den Propheten des Herrn 100 Mann versteckte, je 50 Mann in einer Höhle, und sie mit Wasser und Brot versorgte. Und nun sprichst du, geh hin, sage deinem Herrn, siehe, Elia ist da, und er wird mich töten. Aber Elia sprach, so wahr der Herr, der Heerscharen lebt, vor dessen Angesicht ich stehe. Heute werde ich mich ihm zeigen. Da ging Obadja hin, Ahab entgegen und berichtete es ihm. Also er glaubt dem Wort des Propheten. Menschlich gesprochen war das Todesgefahr für ihn. Aber er hat versprochen, nein, ich werde nicht entrückt werden. Diese Entrückung sollte erst am Ende seines Lebens kommen, wenn er im folgenden Wagen in den Himmel geht. Ja, und ich lese weiter. Und Ahab ging hin, Elia entgegen. Und es geschah, als Ahab Elia sah, da sprach Ahab zu ihm, bist du da, der Israel in Trübsal bringt? Und er sprach, ich habe Israel nicht in Trübsal gebracht, sondern du und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Baalim nachgewandelt bist. Also unglaublich. Dieser Baals Verehrer gibt Elia die Schuld. Ja bitte, wenn Baal der wahre Gott ist, dann müsst ihr Regen bringen. Aber er muss eigentlich anerkennen, der Herr, der Gott Israels, ist stärker. Aber er hasst diesen Elia. In Wirklichkeit ist also das ganze Elend gekommen, nicht weil man Baal nicht verehrt, sondern weil man ihn verehrt hat. Das ist die klare Logik. Und jetzt ist vielleicht noch interessant, er sagt hier, und du den Baalim nachgewandelt bist. Baal ist klar, aber Baalim, das ist die Mehrzahl. Auf Hebräisch sagt man Keruv für Kerub, Keruv und Mehrzahl Keruvim. Seraph für einen Seraphengel, Seraph, Seraphim. Also IM ist eine Mehrzahlform. Baalim, das sind die Baale. Warum Mehrzahl? Ich habe ja schon darauf hingewiesen, viele Ortschaftsnamen in Israel hatten den Namen Baal drin. Zum Beispiel habe ich auf einem Blatt aufgeführt, Baal Hazor. Baal, Hermon, Baal, Hammon und so weiter. Also der Baal von Hazor, der Baal von Hammon, der Baal von sowieso. Und um das zu verstehen, müssen wir den Vergleich machen zum Madonnenkult in der katholischen Kirche. Da gibt es doch die Madonna von sowieso und die schwarze Madonna aus Polen. Und die, ja, aber es gibt doch nur eine Maria. Ja, warum gibt es die Madonna von da, die Madonna von da, die Madonna von dort? Das sind lokale Verehrungen, im Prinzip des gleichen Abgottes. Aber Satan und seine Dämonen sind ja nicht allgegenwärtig. Sie werden genannt in Epheser 6 die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Satan hat also die Dämonen überall auf der Erde stationiert. Und Dämonen lassen sich von der lokalen Bevölkerung durch ihre Götzenbilder verehren. Und so gibt es eben lokale Ausprägungen von demselben Gott da oder Göttin da und da. Und so ist es eben im Madonnenkult, die Madonna von da und da. Da stecken andere Dämonen dahinter als die Madonna, sagen wir, von Polen, ja? Aber quasi in der religiösen Beschreibung soll das quasi dieselbe Person sein. Und das ist ganz typisch eben im Heidentum und darum auch typisch in einem Christentum, das von der Bibel abgefallen ist, von der Wahrheit weggekommen ist. Also das einfach ganz kurz zu der Mehrzahl Baale, Baalim. Vers 19. Und nun, sende hin, versammle ganz Israel zu mir an den Karmel. Und die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die am Tisch Isabels essen. Da sandte Ahab unter allen Kindern Israel umher und versammelte die Propheten an den Berg Karmel. Jetzt kommt es zum Gottesbeweis. Warum sagt Elia, auf dem Berg Karmel soll das passieren? Weil wir wissen, Baal war ein Berggott. Und auf einem Berg kann er ganz besonders seine Macht offenbaren. Darum soll das auf einem Berg geschehen. Und zwar auf dem Berg Karmel. Kerem heißt Weinberg und El von El. Nach den Kananitern war El der höchste Gott, der Vater von Baal. Ja? Für die Israeliten war natürlich Karmel der Weinberg des Gottes der Bibel. Aber wie gesagt, es ist derselbe Name. Und das hilft vielleicht auch, das Problem besser zu verstehen. Wenn man, sagen wir in Ägypten oder in den Palästinensergebieten, jemanden begrüßt, Kif Halak, wie geht es? Dann sagt er üblicherweise, Hamdullahi, Dank an Allah. Aber wie ist das, wenn man in Ägypten Gläubige, es gibt ja viele echte Gläubige in Ägypten, begrüßt, Kif Halak, Hamdullahi. Die brauchen das gleiche Wort. Ja, weil in der arabischen Bibel, das war natürlich eine Entscheidung, die Jahrhunderte zurückgehen, hat man das Wort für Gott im hebräischen Text übersetzt mit Allah. Also in der arabischen Bibel beginnt die Bibel, im Anfang schuf Allah den Himmel und die Erde. Und das Wort Allah, muss man verstehen, war einerseits der Eigenname von einem Gott in Mekka. Es gab 360 Götter, die dort verehrt wurden. Und als Muhammad kam, im 6. Jahrhundert nach Christus, da hat er alle Götter abgeschafft, bis auf den Gott des schwarzen Steines, der das Symbol des Mondes hatte. Und der hieß Allah. Und das wurde dann der Gott des Islam. Aber das Wort Allah ist eigentlich zusammengesetzt aus Al-Ila, der Gott. Ila ist im Arabischen das allgemeine Wort für Gott. Also verwandt übrigens mit dem hebräischen Eloah. Wir haben gesehen, Gott im Hebräischen El, Eloah oder Elohim. Und nun ist es also so, dass Al-Ilah heißt einfach der Gott. Und nun hat man also diesen Begriff auch verwendet für den Gott der Bibel. Genauso wie in der Bibel eben Elohim auch für die falschen Götter verwendet werden. Zum Beispiel in Richter 16, da sagen die Philister, unser Gott hat den Simson, unseren Feind, in unsere Hand gegeben. Und unser Gott ist Elohim. Das gleiche Wort wie in 1. Mose 1,1. Sie nennen also den Gott der Philister auch Elohim. Und darum kann man sagen, das ist nicht wirklich ein Problem, dass man in der arabischen Bibel eben das gleiche Wort verwendet hat. Aber man muss wissen, was mit dem Wort gemeint ist. Und das ist dann eben wichtig. Im Alltag kommt das denn nicht gleich zur Konfrontation. Also wenn ein Christ einem Muslim fragt, Gefalak, Hamdulahi, Gefalak, Hamdulahi, verwenden das gleiche Wort. Aber sonst gäbe es ständig Konflikte, wenn sie einen anderen Ausdruck verwenden würden. Aber wenn man dann spricht über Gott, merken die Muslime, aber bei denen bedeutet Allah etwas ganz anderes. Und Allah ist dreieinig, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber Allah da ist nicht dreieinig. Und jetzt können wir kommen zu all weiteren Unterschieden. Also man muss, wo das gleiche Wort da ist, muss man klären, was ist damit gemeint, hinter dem Wort. Und darum bei Kamel genau gleich. Die einen konnten das so verstehen, die anderen so. Aber es war natürlich nicht das Gleiche. Ja, und das gleiche Problem haben wir ja mit Jesus. Wenn die Zeugen Jehovas sprechen über Jesus, dann brauchen sie den gleichen Ausdruck wie wir, aber sie meinen einen ganz anderen Jesus. Weil sie glauben, Jesus sei der Engel Michael. Ein Geschöpf, das später Mensch geworden sei. Und wir glauben an den ewigen Sohn Gottes, der von Ewigkeit her ist, der Geliebte des Vaters. Er ist Gott. Er hat am Anfang alles erschaffen und ist Mensch geworden. Und darum, wenn man mit einem Zeugen Jehovas spricht, man spricht über Jesus, aber meint etwas ganz anderes. Und darum sagt der Apostel Paulus auch in 2. Korinther 11, wenn jemand zu euch kommt und einen anderen Jesus verkündigt, das ist der Punkt. Ein anderer Jesus. Es kommt also nicht nur auf das Wort drauf an. Übrigens, da hat man den Unterschied in arabischen Ländern. Wenn Muslime sprechen über Jesus, dann sagen sie Isa. Denn das ist die Namensform im Koran. Aber die Christen, die sagen Yeshua. Also da wird sofort klar, wenn sie sagen Yeshua, wir meinen nicht den Jesus aus dem Koran, der angeblich von Allah aus dem Nichts im Mutterleib der Maria erschaffen worden ist. Sie bekennen nicht Jesus Christus im Fleische gekommen. Ja? Das heißt, da muss er vorher schon gewesen sein und wurde Mensch. Das ist ja das Kennzeichen des Antichristen. 1. Johannes 4, die nicht bekennen, Jesus Christus im Fleisch gekommen. Und das hat eben Johannes schon 500 Jahre vor Mohammed verkündigt. Und dann kam ein Prophet in Arabien und der verkündigt nicht, Jesus Christus im Fleisch gekommen. Aber dort kann man eben sogar vom Namen her den Unterschied machen. Ja, so viel zu diesem Detail. Vers 21, da trat Elia zum ganzen Volk hin und sprach, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Das macht übrigens klar, die hatten den Herrn nicht ganz vergessen, aber die haben das mit dem Baalskult verknüpfen können. Und das kann man übrigens auch archäologisch belegen. In in einer Ausgrabungsstätte hat man eine Inschrift gefunden auf Hebräisch, die spricht über Jahwe und seine Aschera. Unglaublich. Die haben also Jahwe mit Baal eben verknüpft, die Religion vermischt. Aber das ist ja nichts Neues. Wie war das beim goldenen Kalb? Aaron sagt, morgen ist ein Fest dem Herrn. Das ist Jahwe. Und da machen sie dieses goldene Kalb und sagen, das ist der Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Und dabei, das Kalb, das goldene Kalb, das war der Apis-Stier aus Ägypten. Also die haben den Apis-Gott mit Jahwe identifiziert. Das ist Religionsvermischung. Und das ist natürlich ein Gräuel, eine Gotteslästerung. Jetzt weiter. Eben, sie hinken auf beiden Seiten. Wenn der Herr der Gott ist, mit bestimmten Artikeln, das heißt der wahre Gott, so wandelt ihm nach. Wenn aber der Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm kein Wort. Ja, wenn es peinlich wird, schweigen, nichts mehr sagen. Und Elia sprach zum Volk, ich allein bin übrig geblieben, ein Prophet des Herrn. Und die Propheten des Baal sind 450 Mann. So gebe man uns zwei Stiere. Und sie mögen sich den einen von den Stieren auswählen und ihn zerstückeln und aufs Holz legen. Aber sie sollen kein Feuer daran legen. Und ich werde den anderen Stier zurichten und aufs Holz legen. Und auch ich werde kein Feuer daran legen. Und ruft ihr den Namen eures Gottes an. Und ich werde den Namen des Herrn anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antworten wird, der sei der Gott. So wörtlich im Hebräischen. Der sei der wahre Gott. Da antwortete das ganze Volk und sprach, das Wort ist gut. Jetzt kommt noch etwas dazu. Er sagt, ich bin allein übrig geblieben, ein Prophet des Herrn. Und dabei hatte er vorhin die Begegnung mit Obadja. Und er sagte ihm, ich habe 100 Propheten versorgt. Das geht gar nicht. Und später werden wir dann sehen, in Kapitel 19, Vers 18, sagt Gott selber zu Elia, ich habe 7000 in Israel übrig gelassen. Und das ist traurig. Er war so ein treuer Mann, aber das hat ihn dazu geführt, dass er sich letztlich betrachtete als der einzige Treue. Und da hat er sich versündigt. Und das ist die einzige Sünde von einem alttestamentlich Gläubigen, die im Neuen Testament nochmals erwähnt wird. Das Erstaunliche ist, der Unglaube Abrahams und die Untreue von dem und dem, im Neuen Testament wird das nie mehr erwähnt. Um zu zeigen, Vergebung ist wirklich Vergebung. Aber es gibt eine Ausnahme. In Römer 9 bis 11, das heißt auch in Kapitel 11, da wird die Sünde von Elia nochmals erwähnt. Die Sünde von Überlegenheitsgefühl. Aber er tut seinen Dienst, aber hier sagt er etwas Falsches. Und dann haben wir gesehen, es geht um einen Stier, da und da. Und wir haben gesehen, der Stier ist bei den Kananiten das Symbol für El und auch für Baal. Und jetzt geht es darum, Feuer vom Himmel zu werfen. Nun, was ist das Feuer vom Himmel? Ich weiß nicht, viele stellen sich vor, da kommt irgendwie so eine Art Kohlenfeuer von oben runter. Aber Feuer vom Himmel meint ein Blitz vom Himmel. Auch bei Hiob, als die 10 Kinder beim Geburtstag durch einen Wind umkamen und in der gleichen Zeit Diener und Tiere von Hiob durch Feuer vom Himmel. Das war ein Blitz vom Himmel. Nun, hier geht es darum, Baal ist ja der Blitz. Nicht nur Regengott, sondern auch der Blitzgott. Also der müsste ja ideal in der Lage sein und erst noch auf einem Berg, da fühlt er sich zu Hause, Feuer zu geben, da wird klar, wer der wahre Gott ist. 25. Und Elia sprach zu den Propheten des Baal, wählt euch einen Stier aus und richtet ihn zuerst zu, denn ihr seid die Vielen und ruft den Namen eures Gottes an. Aber ihr sollt kein Feuer daran legen. Und sie nahmen den Stier, den man ihnen gegeben hatte, und richteten ihn zu, und sie riefen vom Morgen bis zum Mittag den Namen des Baal an und sprachen, Baal, antworte uns. Aber da war keine Stimme und keine Antwort. Und im Weiteren sehen wir dann, in den weiteren Versen, die begannen dann sich auch zu ritzen. Ganz interessantes Phänomen. Den Körper ritzen. Das geht gar nicht. Der Körper ist eine Gabe Gottes. Und die darf man nicht einfach ritzen. Aber sie denken, das bringt dann noch mehr. Die springen herum, sie schreien und immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Kommt uns das bekannt vor? Dass man meint, Gott zu zwingen, immer das Gleiche und möglichst laut und möglichst wild. Ja, das bringt gar nichts. Und dann lässt Elia einen alten, bereits kaputt gegangenen Altar des Herrn auf dem Karmel wieder aufzurichten. 12 Steine, entsprechend den 12 Stämmen Israels. Und er verwendet dann noch viel Wasser, damit es wirklich schwierig wird, das Opfer, den anderen Stier, in Brand zu stecken. Und dann betet er einfach ganz von Herzen. Jakobus sagt, ernstlich. Das war seine Art zu beten. Aber das ist kurz und bündig, aber und gezielt und ganz von Herzen. In Vers 36. Die haben also bis zum Mittag geschrien und dann haben sie noch weitergefahren bis um 3 Uhr etwa. Denn hier heißt es, und es geschah zur Zeit, da man das Speisopfer opfert. Das ist das Abendspeisopfer mit dem Abendbrandopfer. Das wird um die 9. Stunde in Israel auf den Altar gelegt. Und das ist übrigens die Zeit, wo der Herr Jesus am Kreuz gestorben ist. Also das wahre Opfer. Und der Stier ist ja in 3. Mose 1 das größte Opfer beim Brandopfer. Das Opfer zur Verherrlichung Gottes. Da trat Elia, der Prophet, herzu und sprach, Herr Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, heute werde kund, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich nach deinem Wort dies alles getan habe. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk wisse, dass du, Herr, der Gott bist. Das heißt wieder, der wahre Gott bist. Und dass du ihr Herz zurückgewandt hast. Das ist's. Es hat eine Wiederholung drin. Das dürfen wir schon. Aber ständig wiederholen. Nein, er sagt, antworte mir, Herr. Das sagt er nicht Baal, sondern Yahweh. Antworte mir, damit dieses Volk wisse. Und da kommt die Antwort. Vers 38, da fiel Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Und als das ganze Volk es sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr, er ist Gott, der Herr, er ist Gott. Und zwar beides Mal im Hebräischen, der Gott, das heißt der Wahre. Jetzt gehen ihnen die Augen auf. Baal kann gar nichts. Und sogar mit diesem ganzen Geschrei und Gezeter und eben mit diesen Methoden des Heidentums einen Gott zu zwingen. Und das geht gar nicht. Im biblischen Glauben können wir Gott nicht zwingen. Und er wird nicht eher antworten, wenn wir herumtanzen und eben uns in Ekstase bringen. Das ist völlig heidnisch. 2. Timotheus 4, Vers 5 heißt, du aber sei nüchtern in allem. Dein biblisches Gebot. Keine Ekstase. Aber da sehen wir die Rolle der Ekstase und des Tanzens. Und dieses schlichte Gebet und alles wird klar. Israel wird überführt. Und dann Vers 40, und Elia sprach zu ihnen, greift die Propheten des Baal, keiner von ihnen komme. Und sie griffen sie, und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und schlachtete sie dort. Der Bach Kishon verläuft durch die Jezreel-Ebene, das ist die Hamagedon-Ebene. Und der Ort, bekannt als Muchraka auf Arabisch, das ist der Ort, wo bis in die heutige Zeit festgehalten wird, das war der Ort, wo Elia diesen Gottesbeweis brachte. Und es ist so, dass wenn man dort in Muchraka ist, auf dem Karmel, sieht man gerade runter in die Hamagedon-Ebene, sieht dort den Militärflughafen mit Pisten in alle Himmelsrichtungen, also schon bereit für Hamagedon, Offenbarung 16, dass dort die Luftwaffe auffahren kann. Und dann weiter liegt das ja gerade im Hinterland von Haifa. Dort ist der größte Militärschiffshafen im Mittelmeer, also bereit für die Kriegsschiffe von Europa, vom Römischen Reich, wenn die dann nach Hamagedon kommen müssen. Ja, und gerade dort unten sieht man auch den Bach Kishon. Und wir lesen in Vers 42 noch, wie Elia dann auf den Gipfel des Karmel hinaufsteigt. Und genau an diesem Ort bildet das langgezogene Karmelgebirge so eine besonders überhöhte Spitze. Und dann muss ja der Knecht von Elia muss Ausschau halten, Vers 43, und er sprach zu seinem Diener, geh doch hinauf, schau zum Meer hin. Ja, wenn oben auf Muchaka ist, sieht man wunderbar in die Hamagedon-Ebene, und dann muss man auf die andere Seite schauen, Himmelsrichtung, dann sieht man das Mittelmeer. Also ein phänomenaler Aussichtsort, das Mittelmeer muss man von dort aus sehen. Und dann kommt von dort aus eine Wolke und dann kommt der riesige Regen. Und Ahab wird aufgerufen, da sprach er, Vers 44 in der Mitte, geh hinauf, sprich zu Ahab, spanne an und fahre hinab, dass der Regen dich nicht aufhalte. Und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind. Und es kam ein starker Regen. Und Ahab bestieg den Wagen und ging nach Jezreel. Und die Hand des Herrn kam über Elia und er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab her bis nach Jezreel. Die Ortschaft Jezreel ist ganz in der Nähe von Muchaka. Also darum, all die geografischen Elemente zusammenpassen für die Identifikation von Muchraka. Aber sehen wir, wer kann Sturm und Regen mit Wolken bewirken? Der Herr. Baal kann gar nichts. Und Ahab muss sich jetzt beeilen, weil der Herr so schnell den Sturm bringt, dass er noch vorher nach Jezreel kommt. Und der muss ich noch erklären, die Mythologie der Kananiter besagt, dass Baal der Wolkenreiter sei. Also der über die Sturmwolken reitet geht mit seinem Kriegswagen. Und jetzt sehen wir Elia, der braucht keinen Wagen, um da im Sturm bis nach Jezreel zu rennen. Ahab, er ist auf dem Wagen wie der Baal. Und interessant ist ja, dass bei den Kananitern sehr oft die Könige sich selber mit Baal identifiziert haben. Ja, da ist ein Sturm, aber der ist da nicht auf den Wolken oben, sondern unterm Boden, aber im Wagen. Und Elia bekommt die Kraft von Gott, dass er die ganze Strecke, da heißt es, lief vor Ahab her bis nach Jezreel. Der treibt die Pferde an, aber Elia bekommt die Kraft vom Herrn. Er kann vor dem Wagen, ohne Wagen, herlaufen. Also auch wieder eine Anspielung. Und dann kommt Kapitel 19. Isabel beschließt, Elia muss sterben. Und Elia, der einen solchen Höhepunkt im Glauben erlebt hat, kommt wirklich auf den Boden. Er flieht bis nach Beersheba, also das ist eine Riesenstrecke von Karmel. Das sind hunderte von Kilometern bis nach Beersheba und dann geht er in die Wüste, in die Negev-Wüste. Und dort sitzt er zuerst unter einem Ginsterstrauch, dann liegt er unter dem Ginsterstrauch und schläft. Ja, wenn man so richtig in Traurigkeit versinkt, dann bekommt man ein Schlafbedürfnis. Ja, das ist der Grund, warum bei Depressionen hat man ein sehr erhöhtes Schlafbedürfnis. Und dann kommt der Engel des Herrn. Nicht ein Engel. Malach Adonai, das ist der Bote des Herrn. Und immer wieder, schon in 1. Mose 16 zum Beispiel, sieht man, das ist der Herr selbst. Das ist der Sohn Gottes. Aber nicht Baal. Hat auch seine Bedeutung. Warum kommt jetzt hier der Engel des Herrn? Weil das eben der Gesandte des Herrn ist, der selber der Herr ist. Jahwe bezieht sich in der Bibel auf den Vater, auf den Sohn, auf den Heiligen Geist, je nach Stelle, oder auf die Dreieinheit. Und der Engel des Herrn, das ist also der Gesandte des Herrn, vom Vater gesendet, aber selber ist er der Herr, sagt 1. Mose 16. Und er gibt ihm Speise, was? Kuchen und Wasser. Wieder eben im Prinzip Brot und Wasser. Und in der Kraft dieser Speise kann er dann 40 Tage gehen bis zum Sinai. Und dort erlebt er ein Erdbeben. Er erlebt einen Sturm. Er erlebt Blitz. Und dann ein feines Säuseln. Und da kommt der Herr zu ihm. Und Gott zeigt ihm, dass er verfügt über Erdbeben, über Blitz, über Sturm, Wind, aber er ist der Gott der Gnade. Nicht nur des Gerichts, sondern der Gott der Gnade. Elia verhüllt sein Angesicht und betet den Herrn an. Und das, eben am Sinai, das ist der Ort, wo Gott sich offenbart hat als der Gott des Gerichts. Und es ist der gleiche Gott, der Gott der Gnade ist. Und das diese Lektion musste Elia noch lernen, diese Gnade. Und dann geht er wieder zurück. Er bekommt hier den Auftrag, er muss einen Nachfolger salben. Warum? Hier sagt er wieder zum Herrn, ich bin allein übrig geblieben. Ich habe sehr für den Herrn geeifert. Das war richtig. Aber das allein in Vers 14, das war falsch. Er wusste ja, dass es noch andere gibt. Und Gott sagt ihm in Vers 18, ich habe 7000 übrig gelassen, die dem Baal das Knie nicht beugen. Und dieser Vers wird aufgenommen in Römer 11, um zu zeigen, dass Gott in jeder Zeit, auch in einer Zeit des Abfalls, hat er immer einen Überrest, der ihm treu bleibt. Und darum müssen wir nie denken, wir sind die einzigen Treuen. Ja, gut, aber er war doch demütig, weil er sagt nämlich zum Herrn, als er da unter dem Ginsterstrauch ist, sagt er in Vers 4 am Schluss, es ist genug. Das hat Mendelssohn so schön vertont, ja? Im Elia. Es ist genug. Nimm nun Herr meine Seele, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Er sagt, ich bin nichts Besonderes, bin nicht besser als die Väter. Ja, nicht besser als die Väter, aber besser als alle, die jetzt leben. Ja, man kann schon sagen, in der heutigen Zeit sind wir die einzigen Treuen. Früher gab es auch noch Treue. Ich bin nicht besser als die ganz Treuen in der Vergangenheit. Aber heute sind wir die einzigen Treuen. Das geht nicht. Und darum bekommt er den Auftrag, jetzt gibt es einen Nachfolger, Elisa. Das wurde so streng von dem Herrn eben betrachtet. Und jetzt möchte ich noch im Schnellgang durchgehen. Also wir haben hier nochmals diese übernatürliche Läuferkraft als ein Wunder Gottes an Elia, eben um zu zeigen, der wahre Gott kann die Kraft geben, braucht nicht mal einen Streitwagen, wie der Baal einen Streitwagen braucht, sondern er kann laufen. Dann in Kapitel 20 sehen wir Kriege von Syrien gegen Israel. Warum? Weil das parallel geht mit dem Krieg des Königs des Nordens in der Endzeit. Ja? Und dann in Kapitel 21 geht es um die Geschichte mit Naboth, dem Israeliter, und seinem Weinberg. Ahab möchte um jeden Preis diesen Weinberg ihm wegnehmen. Aber nach dem Gesetz Gottes hatte jede Familie in Israel Grundeigentum bekommen und das durfte man nicht einfach weggeben oder verkaufen. Jede Familie musste das Erbteil im Land festhalten. Aber Ahab möchte das. Er gibt ihm was anderes. Aber das darf man nicht nach dem Gesetz. Das, was Gott zugeteilt hat, an dem muss man festhalten. Und das wäre so, wie wenn jemand sagt, schau mal, mach du diese Aufgabe. Nein, der Herr hat mir diese Aufgabe gegeben. Nein, mach diese Aufgabe. Nein, der Herr hat mir diese Aufgabe gegeben. Das ist richtig. Man muss an dem festhalten, was der Herr einem gegeben hat als Auftrag. Und dieser Ahab wird verrückt, dass er diesen Weinberg nicht bekommt. Seine böse Frau Isabel gibt dir den Rat, so und so kannst du ihn umbringen und dann kannst du seinen Weinberg haben. Ja, Baal ist ja auch der Gott des Weines. Nicht nur Öl und Mehl. Und sehen wir, der große Baal-Verehrer will unbedingt den Weinstock von diesem treuen Naboth, der aber treu am Wort festhält. Und dann in 2. Könige sehen wir, wie dann nach dem Tod von Ahab geht die ganze Sache weiter. Sein Sohn ist auch ein furchtbarer Baals-Verehrer und er hat einen Unfall und lässt dann Baal-Zebub, den Gott von Ekron, befragen, ob er wieder gesund werde. Also das ist Wahrsagerei. Aber über diesen Lokal-Baal von Ekron, Baal-Zebub. Und ich habe gesagt, dieses Wort gibt dann im Neuen Testament den Namen Beelzebul oder Beelzebub, ein Name für den Satan. Und da sagt der Engel des Herrn zu Elia, dass er diesem König mitteilen soll, er werde nicht mehr gesund werden. Und warum befragst du Baal und nicht den Herrn? Dann schickt dieser König eine Delegation, ein Oberster mit 50 Soldaten, um gegen Elia vorzugehen. Die kommen zu ihm und da kommt Feuer vom Himmel und vernichtet diese Feinde. Wieder wird gezeigt, wer hat die Macht über Blitz? Nicht Baal, sondern der Herr. Dann schickt dieser König nochmals eine Delegation von 51 und nochmals werden sie vernichtet mit Feuer vom Himmel. Die dritte Delegation, der oberste dieser Soldaten, sagt, bitte verschone mich. Er kommt in einer ganz anderen Weise und anerkennt die Autorität des wahren Propheten und ihm wird gesagt, fürchte dich nicht. Und er muss einfach die Botschaft bringen an den König, an den Sohn Ahabs, du wirst sterben. Und es erfüllt sich. Also hier wird klar gemacht, dass Baal auch was Prophetie anbetrifft, ein Nichts ist, der Herr weiß die Zukunft. Und dann noch in 2. Könige 2 geht Elia mit Elisa, den er in der Zwischenzeit berufen hat, zum Nachfolger, von einer Station zur anderen. Und schließlich bei Jericho, da wirft er den Mantel auf das Wasser, 2 Vers 8. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug auf das Wasser und es zerteilte sich hierhin und dorthin. Und sie gingen beide hinüber auf dem Trockenen. Das ist nochmals ein Wunder, die Teilung des Jordan, Wunder Nummer 8. Warum das? Nun, all diese Stationen, Bethel, Jericho, wo sie da miteinander gehen und Gilgal, haben besondere Bedeutung in der Geschichte Israels. Und schließlich gehen sie da bei Jericho über den Jordan. Das ist das Tor, wo Israel unter Josua ins verheißene Land kam. Und Gott hat gesagt, wenn Israel untreu ist, wird es das Land verlieren. Und das symbolisieren sie. Sie gehen an der gleichen Stelle über den Jordan ins Ausland. Israel wird aufgrund seines Götzendienstes das Land verlieren. Und so ist es später mit den 10 Stämmen gekommen. Die sind deportiert worden, die 2 Stämme deportiert worden. Und später, nach der Verwerfung des Messias, des wahren Sohnes Gottes, wurden sie deportiert in die ganze Welt. Und darum ist also dieses Zeichen rüber über den Jordan ein ganz wichtiges Wunder gewesen, das zeigt, Israel verliert das Land. So wie es damals aus Gnade das Land bekommen hat, wird es das Land verlieren. Und dann wird Elia im Sturmwind entrückt. Vers 11. Und es geschah, während sie gingen und im Gehen redeten, siehe ein Wagen von Feuer und Pferde von Feuer, die sie beide voneinander trennten. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Das, was die Kanaaniter meinten, Baal nur könne das. Das kann ein Prophet des Herrn. Aber wirklich genau, im Wagen, auf den Wolken reitend, in den Himmel gehen. Also alles ist eine Parodie, um zu zeigen, wie falsch diese Religion ist. Und diese Geschichte habe ich wiederholt verwendet in Südostasien. Eben wo Menschen den buddhistischen Hintergrund haben, um das Evangelium zu zeigen. Und die sind genau in dieser Welt zu Hause, mit Regen Gott und mit Geistern in der Natur und so weiter. Und da kann man so wunderbar zeigen, wie eben diese angeblichen Naturgötter nichts können. Aber der Herr kann das. Und das ist wirklich auch gegeben, nicht nur für damals, sondern Gott hat uns das aufschreiben lassen und auch all diese Wunder, um auch Menschen heute in der Verkündigung des Evangeliums zu zeigen, wo ist der wahre Gott und wie kann man den wahren Gott erkennen? Und das ist eben der, der wirklich Regen geben kann, Regen nehmen kann, der Blitze bewirken kann in übernatürlicher Art, wie wir das hier gesehen haben. Und so helfen diese Geschichten eben auch gerade in der Mission, um Menschen zu erreichen. Ich habe das zum Beispiel in Thailand gemacht, unter einem Bergstamm. Und ich habe gelernt, in dieser Kultur ist es wichtig, man muss so sprechen zu den Menschen, wie wir gewohnt sind, Sonntagsschule zu geben. Dann verstehen sie es. Und da habe ich mit Bildern projiziert, mit Elia und Baalspriestern und so weiter. Und wenn man das einfach ganz, ganz einfach rübergibt, dann verstehen sie es. Muss sich also jeder Kultur anpassen. Aber es ist der Punkt, dass diese Leute noch viel sensibler sind auf diese Geschichten als bei uns. Weil das ist genau ihre Welt. Und darum möchte ich auch eben damit Mut machen, dass man die Bibel auch darauf hinliest, mit welchen Menschen man zu tun hat und welche Geschichten, welche Menschen ganz besonders im Herzen erreichen können. Ja, dann wollen wir hier schließen.